Einen schönen guten Morgen auch von meiner Seite euch, die ihr euch hier eingefunden habt in unserem Gemeindehaus und allen, die ihr zu Hause per Livestream mit dabei seid. Wenn Gott uns ganz schön was zumutet, wie würdet ihr diesen Satz weiterführen, wenn ich euch fragen würde? Oder anders gefragt, findet ihr diesen Satz, diese Aussage überhaupt angebracht? Können wir diesen Satz denn so sagen? Ist das theologisch vertretbar, wenn Jesus uns etwas zumutet? Mutet uns Gott etwas zu? Da klingt ja schon das mit, dass es etwas Negatives sein könnte oder dass es etwas ist, was unser Leben erschwert oder belastet. Wenn Gott uns etwas zumutet, darf man das glaubensmäßig sagen? Gott mutet mir eine ganze Menge zu. Passt das zu deinem Gottesbild? Passt das zu unseren Gotteserfahrungen? Wenn ich persönlich drüber nachdenke, dann möchte ich sagen, komme ich zu dem Schluss, ja, ich kenne Zumutungen Gottes, zum einen in meinem persönlichen Leben, aber eigentlich noch viel, viel mehr als Pastor im Leben von anderen Menschen. Dass Gott ihnen, manchmal denke ich, ganz, ganz schön viel zumutet. Jesus mutet dem einen oder anderen ganz schön schwere Umstände zu. Das macht den Betroffenen zu schaffen und das macht auch denen zu schaffen, die den Betroffenen nahestehen und auch denen, die sie vielleicht seelsorglich begleiten. Ich finde Grund genug, um einmal dieser ganzen Sache ein Stück weit auf den Grund zu gehen und das wollen wir heute Morgen miteinander tun. Wenn Jesus uns ganz schön was zumutet und wir hören und lesen nun ein Wort Gottes aus dem Matthäusevangelium, Kapitel 14, ab Vers 22. Ihr könnt hier vorne gerne mitlesen. Unser Predigtext beginnt mit der Aussage gleich darauf, Klammer auf, das heißt, als Jesus die 5000 Menschen gespeist hatte, gleich darauf, nach dieser Speisung der 5000, drängte Jesus seine Jünger, in ihr Boot zu steigen und an das andere Ufer des Sees vorauszufahren. Er selbst blieb zurück, denn er wollte erst noch die Leute verabschieden und dann ging er auf einen Berg, um ungestört beten zu können. Bei Einbruch der Nacht war er immer noch dort, ganz allein. Die Jünger waren schon weit draußen auf dem See, als ein Sturm heraufzog. Der starke Gegenwind peitschte die Wellen auf und machte dem Boot schwer zu schaffen. In den frühen Morgenstunden kam Jesus über den See zu ihnen. Und als die Jünger ihn auf dem Wasser gehen sahen, waren sie zu Tode erschrocken. Es ist ein Gespenst, meinten sie und schrien voller Entsetzen. Aber Jesus sprach sie sofort an, habt keine Angst, ich bin es doch, fürchtet euch nicht. Da rief Petrus, Herr, wenn du es wirklich bist, dann befiehl mir, auf dem Wasser zu dir zu kommen. Komm her, antwortet Jesus. Und Petrus stieg aus dem Boot und ging Jesus auf dem Wasser entgegen. Kaum war er bei ihm, da merkte Petrus, wie heftig der Sturm um sie tobte und er erschrak und im selben Augenblick begann er zu sinken. Herr, hilf mir doch, schrie er. Sofort streckte Jesus ihm die Hand entgegen, hielt ihn fest und sagte, vertraust du mir so wenig, Petrus? Warum hast du gezweifelt? Jesus und Petrus stiegen ins Boot und der Sturm legte sich. Und da fielen sie alle vor Jesus nieder und riefen, du bist wirklich der Sohn Gottes. Zurück zur Eingangsfrage und zur Aussage, wenn Jesus seinen Jüngern ganz schön was zumutet. Habt ihr Zumutungen beim Hören und Lesen dieses Textes wahrgenommen, aufgenommen? Geht es euch auch so? Oft sind wir zu sehr fokussiert auf das menschenfreundliche Verhalten von Jesus uns gegenüber. Und das findet sich auch hier in unserem Predigttext. Jesus betet sicherlich auch für seine Jünger. Jesus kommt den Jüngern in der Not entgegen und er findet trostvolle Worte. Ich bin's doch, fürchtet euch nicht. Er hilft dem sinkenden Petrus, sofort streckt er ihm die Hand entgegen und hilft ihm wieder auf. Und Jesus hilft auch den Jüngern in seiner Macht, der Sturm legte sich. Diese Dinge nehmen wir sofort immer wahr, wo Jesus uns menschenfreundlich, seelsorglich, erbauend, ermutigend, helfend begegnet. Und wir haben es wirklich mit einem Gott zu tun in Jesus Christus, der menschenfreundlich ist und uns Menschen zugewandt ist. Und auch die Jahreslosung, die wir heute besungen haben, kommt ja aus dem Alten Testament von der Hagar, die in einer Wüste, in einer Noterfahrung war. Und die sagt nach einer Begegnung mit den Engeln Gottes, dass sie sagt, ja, ich habe es mit einem Gott zu tun, der mich sieht, der mich wahrnimmt, der für mich da ist. Oder wie es Paulus einmal dem Timotheus ins Stammbuch schreibt, in Jesus ist erschienen die Freundlichkeit und die Menschenliebe Gottes, unseres Retters. Und diese Freundlichkeit Gottes in Jesus, diese Menschenliebe Gottes in Jesus Christus, die sehen wir auf Schritt und Tritt, wenn wir in den Evangelien lesen. Und ich hoffe, dass wir es auch auf Schritt und Tritt immer wieder auch in unserem Leben schon erfahren haben und erfahren. Und ich finde, das kann nicht hoch genug betont werden, die Menschenliebe Gottes, die uns in guter Weise begegnet. Aber da ist eben auch noch eine andere Seite. Diese Seite bei all seiner Menschenfreundlichkeit, wo Jesus seinen Jüngern auch handfest ganz schön etwas zumutet. Und darauf wollen wir uns heute Morgen mal ein klein wenig konzentrieren und unser Bibelwort daraufhin untersuchen. Ein erster Impuls, ihr könnt es hier vorne mitlesen. Wenn Jesus seinen Jüngern etwas zumutet, dann kommt öfters ganz schön was zusammen. Schauen wir in unseren Text hinein. Um die Suche für uns alle zu vereinfachen, habe ich die Verse, wo es um Zumutungen geht, die Jesus seinen Jüngern ausliefert, habe ich sie rot versehen. Das fängt gleich mit dem ersten Vers an. Gleich darauf drängte, oder wir müssten eigentlich sagen, nötigte Jesus die Jünger, in ihr Boot zu steigen, an das andere Ufer vorauszufahren. Er selbst blieb zurück, er wollte erst noch die Leute verabschieden. Er drängte sie, er nötigte sie. Er sagte nicht nur einfach, jetzt macht es mal, ich schlag's euch vor, sondern er drängte sie, er nötigte sie. Manchmal muss man Leute auch bedrängen, damit sie etwas tun, das können wir aus der Kindererziehung und so weiter. Aber ihr Lieben, er drängte sie, wissend, dass er sie in Bedrängnis bringen wird. Er nötigte sie im Wissen, dass sie in eine Notsituation hineinkommen. Jesus mutet seinen Jüngern zu, indem er sie drängt und nötigt, dass sie in Bedrängnis und in Not geraten werden. Von ihm selbst aber heißt es, er ging auf einen Berg, um ungestört beten zu können. Bei Einbruch der Nacht war er immer noch dort, ganz allein. Und dann lesen wir weiter, die Jünger waren schon weit draußen auf dem See, als ein Sturm heraufzog. Der starke Gegenwind peitschte die Wellen auf und machte dem Boot schwer zu schaffen. Jetzt wird klar, Jesus schickt seine Jünger in eine turbulente Nacht. Hast du das schon mal so empfunden in deinem Leben, dass Gott dich in eine turbulente Nacht oder Lebensphase hineingeschickt hat? Gegenwind schon mal erlebt? Etwas, was deinem Lebensboot schwer zu schaffen macht, wer kennt das nicht? Nun ist es natürlich nicht immer per se auf Jesus allein zurückzuführen, dass er jede Bedrängnis, jede Not, die unserem Lebensboot zu schaffen macht, auf ihn zurückzuführen ist. Aber hier in dieser Begebenheit merken wir das und dürfen wir das aufnehmen. Halten wir fest, dass Jesus seinen Jüngern eine turbulente Nacht zumutet. Und wir lesen weiter mit dem nächsten Bild. In den frühen Morgenstunden kam Jesus über den See zu ihnen. Dieser Satz hört sich für sich allein gelesen sehr romantisch und schön an. Die Sonne geht auf, die See glitzert und Jesus kommt den Jüngern entgegen. Aber das ist ja nicht der Kontext, den wir hier haben. Wörtlich heißt es in der vierten Nachtwache. Das heißt, übersetzt in unserer heutigen Zeit empfinden zwischen 3 und 6 Uhr morgens. Das heißt, 3/4 der Nacht ließ Jesus verstreichen, bis er sich überhaupt aufgemacht hat zu seinen Jüngern. Da ist schon ganz schön viel Nachtzeit verstrichen, in der die Jünger Turbulenzen ausgesetzt waren. Die Jünger fühlten sich in dieser turbulenten Nacht allein. Jesus ist nicht da. Er ist immer noch nicht da. Jetzt, wo wir ihn bräuchten. Jesus mutet seinen Jüngern das Gefühl des Alleinseins, das Gefühl des Verlassenseins zu. Wir reden hier von einer Nacht, aber eine 3/4 Zeitdauer dieser Nacht mutet Jesus den Jüngern dieses Gefühl zu. Und dann lesen wir, als die Jünger ihn auf dem Wasser gehen sahen, waren sie zu Tode erschrocken. Es ist ein Gespenst, meinten sie, und schrien voller Entsetzen. Jesus sprach sie sofort an, habt keine Angst, ich bin's doch, fürchtet euch nicht. Jesus offenbart sich nicht sofort eindeutig seinen Jüngern. Hätte er doch tun können. Dass er sich ihnen gleich eindeutig offenbart, wenn er schon so spät kommt. Aber nichts. Und dann schreien sie voller Entsetzen. Jesus mutet seinen Jüngern eine Dunkelheit der Erkenntnis zu, wenn es um seine Person geht. Oder wer kommt da jetzt auf mich oder auf uns zu? Die Dunkelheit der Nacht ist ja schon groß genug, aber jetzt kommt noch die Dunkelheit darüber nach, ist das wirklich Jesus, der da kommt? Ist das wirklich Gott, der da jetzt sich auf den Weg zu mir macht? Es gilt manchmal, das auszuhalten, diese Dunkelheit, bis sie Jesus erhellt. Komm her, antwortet Jesus, weil Petrus sagt, wenn es du bist, dann hol mich aus dem Boot und lass mich zu dir kommen. Und Petrus stieg aus dem Boot, ging Jesus auf dem Wasser entgegen. Dann kommt diese Geschichte, wie Petrus auf die Wellen schaut und dann anfängt zu sinken. Und er schreit und Jesus hilft ihm sofort wieder auf. Da haben wir wieder diese Menschenfreundlichkeit Gottes. In der Not hilft er heraus. Und Jesus geht ja auf das Wort Jesu hin los, wirklich großen Respekt. Aber ihr Lieben, findet ihr nicht, dass Jesus dem Petrus Unglaubliches zumutet? Raus aus dem Boot und aufs Wasser. Das ist schon auch eine ganz persönliche Zumutung, die er dem Petrus hier mitgibt. Nicht? In der ganzen Notsituation, in der er und die Jünger sind. Ja, manche Glaubensschritte, die Gott von uns verlangt, sind herausfordernd. So herausfordernd, dass wir sie als etwas Unglaubliches, was wir nicht zu glauben zu mögen oder was wir auch als Zumutung verstehen oder dann auch denken, dass Gott uns einiges abverlangt. Und jetzt noch die letzte Zumutung an dieser Stelle. Wir lesen, dass Jesus ihm die Hand entgegenstreckt, er hält ihn fest und sagte dann aber, warum vertraust du mir so wenig, warum hast du gezweifelt? Wieder hier die Menschenfreundlichkeit Jesu, er streckt ihm die Hand entgegen, er hilft ihn auf. Und dafür lieben wir Gott und dafür lieben wir Jesus nicht. Aber dann diese Aussage, warum vertraust du mir so wenig? Warum hast du gezweifelt, lieber Petrus? Also kein Wort der Ermutigung für den Mut, den Petrus aufgebracht hat, überhaupt aus dem Boot herauszusteigen und auf dem Wasser Jesus entgegenzugehen. Kein einziges Wort der Ermutigung. Kein Wort des Trostes. Stattdessen folgt prompt der Tadel. Das ist das erste Wort, was Jesus sagt, ist ein Tadel. Mitten im Notgeschehen erfolgt die Korrektur. Ich habe mich gefragt, haben die anderen Jünger im Boot diese öffentliche, in Anführungsstrichen, diese öffentliche Korrektur Jesus an Petrus, haben die das mitbekommen, mitgehört? Vielleicht nicht, weil der Sturm immer noch tobte und dann bekommt man auch nicht mit, was vielleicht 5 Meter außerhalb des Bootes geschieht und gesprochen wird. Und wenn sie es gehört haben, dann frage ich mich, Jesus, hätte man das seelsorglich, pädagogisch nicht anders lösen können? Wäre das nicht eine Sache gewesen unter 4 Augen, für ein Gespräch unter 4 Augen? Nachher, wenn man wieder an Land ist? Warum draußen auf See, auf hoher See, mitten in die Not hinein? Ich finde, dass Jesus dem Petrus ganz schön was zumutet an dieser Stelle. Auf dem nächsten Bild zeige ich euch mal alle Zumutungen noch einmal, die diese Geschichte bietet, auf einen Blick. Jesus drängt seine Jüngern, wegzugehen, wissen, er bringt sie in Bedrängnis. Er schickt sie in eine turbulente Nacht. Er mutet ihnen zu, dass sie das Gefühl haben, allein zu sein mit ihrer Not. Er mutet ihnen zu, dass sie ziemlich spät seine Hilfe erst erfahren. Er mutet ihnen zu, dass er sich nicht eindeutig offenbart. Er mutet ihnen Unglaubliches zu, auf dem Wasser zu gehen, zumindest dem Petrus. Und er mutet dem Petrus zu, dass er unmittelbar öffentlich zurechtgewiesen wird. Wenn Jesus seinen Jüngern etwas zumutet, kann ganz schön was zusammenkommen. Welche Zumutungen Jesu in deinem Leben hast du schon erlebt? Wo hat Gott deiner Meinung nach zu viel von dir abverlangt? Zu viel verlangt? Und wie bist du damit umgegangen? Was hat es mit dir und deinem Glauben gemacht? Wisst ihr, im Grunde fände ich es jetzt schön, wenn jetzt alle eine Tasse Kaffee hätten und wir hätten das Kirchenkaffee hier oben und wir könnten uns einfach eine Viertelstunde lang mal über diese Frage unterhalten. Welche Zumutungen Gottes kennst du in deinem Leben? Was hat es mit dir gemacht? Was macht es zurzeit gerade mit dir? Wie bist du damit umgegangen? Vielleicht können wir es nachher unten im Kleinen nachholen im Kirchencafé. Oder heute am Mittagstisch, wenn ihr als Generationen zusammensitzt, Kinder, Jugendliche mit den Eltern, vielleicht ist der Opa noch dabei oder der Onkel, dass er einfach mal diese Frage mit euch bewegt. Oder in der Kleingruppe, sei es in der Zweierschaft oder in eurem Hauskreis oder in der Projektgruppe. Wie gehen wir damit um, dass Jesus uns etwas abverlangt in unserem Glaubensleben, uns etwas zumutet? Aber bleiben wir nicht dabei stehen, sondern schauen wir einmal darum nach, was Jesus damit bezweckt und was Jesus in uns oder in seinen Jüngern heranreifen lassen möchte. In welchem größeren Dienst oder größeren Ziel diese Zumutungen Jesus stehen, die er uns auferlegt oder in unserem Leben hineinlässt. Denn davon spricht ja unser Predigttext auch. Aber ich möchte nochmal betonen, damit es nicht verloren geht, die Zumutungen Jesus in unserem Leben, so schwer und so heftig, so missverständlich oder unverständlich oder unvorstellbar sie sein mögen, es bleibt dabei, dass Jesus dich sieht, dass Jesus für dich betet, dass er zu dir sprechen will und dass er dir Hilfe anbietet. Das gilt es auf jeden Fall festzuhalten. Das macht nämlich unser Gotteswort auch deutlich. Ein zweiter Impuls hier vorne. Wenn Jesus seinen Jüngern etwas zumutet, dann setzt er sie, im Bild gesprochen, gemeinsam in ein Glaubensboot. Dann setzt er sie gemeinsam in ein Glaubensboot. Gleich darauf drängte Jesus seine Jünger, in ihr Boot zu steigen. Dieses kleine Wörtchen ihr ist mir so aufgefallen, nicht? Also nicht in irgendein Boot zu steigen, sondern in ihr Boot zu steigen. Dieses Boot war ihnen vertraut. Dieses Boot, das gehörte zu ihnen, das gehörte zu dieser Jüngerschaft. Übertragen, das ist für uns Jünger die Gemeinde, nicht? Er sagte, steigt ein in diese Gemeinschaft der Glaubenden, da wo ihr euch auskennt, da wo das, was euer Metier ist, da wo ihr unterwegs seid miteinander. Jesus will, dass seine Jünger zusammenbleiben. Sie sollen gemeinsame Erfahrungen machen, um das zu übertragen. Er setzt sie deshalb in ein gemeinsames Glaubensboot. Und wenn wir dieses Bild jetzt vor Augen haben, Jesus schickt seine Jünger in dieses Glaubensboot, das ihr Boot ist, hinein. Und er, wo ist er? Er ist gleichzeitig auf dem Berg und betet. Haben wir dieses Bild vor Augen, nicht? Da dem Berg, Jesus betet, da die Jünger in dem Boot auf dem Wasser. Ich habe mich gefragt, was wird Jesus denn da beten die ganze Nacht über? 3/4 der Nacht können wir davon ausgehen, dass er im Gebet verbracht hat, bevor er dann in den Morgenstunden zu den Jüngern kommt. Was hat er da gebetet? Der Text sagt uns ja nichts, also wollen wir auch nicht ganz groß spekulieren, aber ich möchte doch mal ein bisschen uns überlegen, ob das nicht vielleicht, dass Jesus rückwärtsgewandt gebetet hat. Nicht, er kommt aus einer Geschichte, aus einer Begegnheit mit 5000 Menschen, die er gespeist hat und wo er gemerkt hat, sie können dieses Wunder nicht recht einordnen. Die Leute konnten das Wunder Jesu nicht recht einordnen. Sie wollten ihn vorab schon zum König machen. Und Jesus wusste, nein, das ist nicht dran. Mein Weg führt nicht ins Königsein zuerst, sondern führt ans Kreuz. Hat er rückwärtsgewandt hier gebetet? Herr, hilf mir, dass die Menschen mich besser verstehen und meine Mission und meine Botschaft. Vielleicht hat er aber auch vorwärtsgewandt gebetet. Seine weitere Mission, der Weg geht ans Kreuz. Und dass er das aushält, dass Gott ihn stärkt und dass er ihm Kraft gibt. Und vielleicht hat er auch für seine Jünger gebetet und die bevorstehende Nacht, in die er sie geschickt hat. Ich könnte mir gut vorstellen, dass das ein Gebetsplätzchen in dieser Gebetsnacht bei Jesus hatte. Herr, ich habe die Jünger, die du mir anvertraut hast, in eine turbulente Nacht gedrängt. Ich habe sie genötigt in eine Notsituation hinein heute Nacht. Zumutungen der Jünger Jesu sollen in Glaubenserfahrungen münden, darf ich das so sagen? Und sie sollen deine Erkenntnis über Jesus schärfen. Wie gesagt, für was und wen Jesus gebetet hat, das wissen wir nicht. Wir wissen im Grunde nur, zu wem er gebetet hat, nicht? Zu Gott, dem Vater im Himmel. Aber der größte Teil der Nacht hat Jesus im Gebet verbracht, bevor er zu den Jüngern kam. Mich hat es erinnert an diese kleine Begebenheit, wo Jesus zu Petrus sagt, ich habe für dich gebeten, dass dein Glaube nicht aufhört. Ich weiß, dass der Wind dir ins Gesicht bläst. Ich weiß, dass was kommen wird, dir schwer zu schaffen macht, nicht? Der Widersacher wird umhergehen und wird dich versuchen, durcheinander zu bringen, wie den Weizen. Und so kommt es auch hier in unserem Text, der Wind steht ihnen entgegen und macht dem Boot schwer zu schaffen. Also als Jünger, als Gemeinde erleben wir turbulente Zeiten und wir sitzen in einem Boot. Und so sehr wie die Jünger in einem Boot sitzen, so sehr kann man dann unterschiedliche Glaubenserfahrungen machen. Das sehen wir hier ganz einfach an Petrus und an den Jüngern. Petrus ist der, der aktiv ist. Der macht die Glaubenserfahrung, es lohnt sich, Glaubensschritte zu wagen, auch wenn es unglaublich scheint, dass ich auf dem Wasser gehen kann. Aber der Petrus erlebt etwas, hautnah mit allen Sinnen, während die anderen Jüngern das nur vom Sehen erleben oder miterleben, aber nicht selbst erfahren haben. Wisst ihr, das macht Gemeinde so aus, so wichtig, dass Jesus in einem Glaubensboot haben will. Da ist der eine, der macht aufgrund, weil er einfach von seiner Persönlichkeit her oder von seiner Art her etwas glaubensstärker sein kann in der und der Situation. Und er erlebt etwas hautnah mit Jesus. Und wir, die wir einfach nur zuschauen oder einfach nur dabei sind, wir erleben es aber zumindest mit. Und auch das ist wertvoll. Deshalb ist es manchmal so wertvoll, einfach nur da zu sein. Einfach nur dabei zu sein im Glaubensboot. Einfach nur hier zu sein. Um auch als Zuschauer etwas mitzubekommen von dem Wirken Gottes im Leben anderer. Jesus macht auf jeden Fall deutlich, ihr meine lieben Jünger, versteht euch als Gemeinschaft des Glaubens, bleibt seid miteinander unterwegs, durchlebt Zumutungen auch miteinander und bleibt aneinander dran. Und jetzt der dritte und der letzte Impuls, und den finde ich fast gar den wichtigsten, um das recht einzuordnen, wenn Jesus uns etwas zumutet, abverlangt. Was ist das klare Ziel Jesu? Wenn Jesus seinen Jüngern etwas zumutet, dann kommt öfters was zusammen. Er setzt dich mit anderen in eine Glaubensgemeinschaft. Und das Letzte, er hat ein klares Ziel vor Augen. Die ganze Sache entgleitet Jesus nicht. Er ist von Anfang bis zum Ende der, der diese turbulente Nacht in seiner Hand hat. Er geht auf den Berg, um zu beten. Und am Ende ist er der, der den Sturm legt. Und dann kommt die Erkenntnis der Jünger, dass sie vor Jesus niederfallen und sagen, du bist wirklich der Sohn Gottes. Und das ist genau, worum es Jesus geht, wisst ihr. Nicht, dass wir ihn verstehen in allen Dingen, wie er mit uns umgeht, was er uns zumutet und warum er uns manche Dinge zumutet oder was abverlangt. Es geht Jesus nicht darum, dass wir ihn in allen Dingen verstehen und in allem nachvollziehen können, wie er was, warum mit uns macht. Es geht Jesus um was Tieferes. Es geht ihm darum, dass wir ihn erkennen, in dem, wer er ist und was er für uns ist. Das ist hier das Ziel dieser turbulenten Nacht, die Jesus den Jüngern aussetzt. Also er möchte vertiefende Glaubenserfahrungen den Jüngern schenken, dem Petrus und den Jüngern im Boot. Aber er möchte auch, dass die Gotteserkenntnis sich vermehrt. Ich möchte es in einem Satz auf den Punkt bringen. Ihr könnt es hier vorne mitlesen. Es geht also Jesus primär nicht darum, dass wir sein Handeln an uns recht verstehen, sondern ihm liegt zutiefst daran, dass wir ihn besser erkennen und in tiefer Vertrauen lernen. Ich weiß nicht, ob ihr diese Sicht mit mir teilt, aber wir haben ein so starkes Bedürfnis und so einen großen Drang und eine große Sehnsucht, Gott in allem irgendwie verstehen zu können oder lernen, ihn verstehen zu können. Und wir haben oft diese Warum-Frage. Warum ist das so? Warum ist das so geworden? Warum handelst du so mit mir? Warum fehlt mir das? Warum, Herr? Wir wollen Gott verstehen. Wir haben da ein Grundbedürfnis danach. Und jetzt ist ja nicht so, dass Gott sich nicht zum Verstehen gibt. Er offenbart sich ja auch in Jesus und wir können ihn gerade in Jesus am besten verstehen, lernen. Gott ist nicht dagegen, dass wir ihn verstehen lernen. Aber es gibt Tieferes, was wichtiger ist für unser Leben, als Gott verstehen zu können in allen Einzelheiten, wie er uns führt und leitet. Dem Menschen ist es nicht gegeben, Gott in allem zu verstehen. Es ist uns nicht gegeben, Gott in allem verstehen zu können. auch nicht verstehen zu müssen, auch nicht verstehen zu sollen oder verstehen zu dürfen. Wir sind immer noch Geschöpf, er ist der Schöpfer. Wir sind immer noch Mensch und er ist der Gott. Es gehört geradezu zum Gottsein Gottes dazu, dass er die souveräne Deutungshoheit hat, dass eben nicht alles für uns nachvollziehbar sein kann und muss und dass er uns eben, um salopp zu sagen, nicht in seine Karten unbedingt hineinschauen lässt. Es gibt einfach Dinge im Ratschluss Gottes, die bleiben uns verborgen, weil Gott Gott ist und wir eben seine Geschöpfe. Also dieser Gott, der uns so nahe kommt, der sich dir väterlich schenkt, der dich liebt und für dich sorgt, dieser Gott bleibt mitunter einem fremd, unfassbar und des Öfteren nicht zu verstehen und unverständlich. Es gehört zum Glaubensleben dazu. Das ist die dunkle Seite Gottes. Die dunkle Seite Gottes, nicht die eines Despoten, sondern es ist die dunkle Seite Gottes, wo uns seine Absichten, seine Gedanken und seine Wege ein Stück weit verschlossen bleiben. Aber diese dunkle Seite Gottes soll trotzdem denen dienen, dass wir in der Beziehung zu Gott wachsen können. Wenn wir das also zu akzeptieren haben, wir dürfen durchaus Gott verstehen lernen, aber sind uns Verstehensgrenzen gesetzt, dann gilt es eben, das anzunehmen, ohne an Gott daran zu verzweifeln. Und wisst ihr, manche Christen haben gut angefangen, aber verzweifeln aufgrund von Zumutungen in ihrem Leben dann an Gott. Weil sie irgendwo das nicht unter die Füße bekommen haben. Dass ich Gott nicht in allem verstehen kann, aber auch nicht verstehen muss, wisst ihr, ich empfinde es mittlerweile als eine Entlastung, dass ich Gott nicht in allem verstehen muss, so sehr ich es gerne möchte oder wollte, aber ich muss es nicht. Das ist auch ein großes Stück Entlastung. Es ist dann eine große Entlastung, wenn mein Glaubensleben mir deutlich gemacht hat über Jahre, ich habe es dennoch mit einem Gott zu tun, der mich sieht, der für mich betet, der mich liebt und der mir hilft. Herr, auch wenn ich dich nicht in allem verstehe, ich habe gelernt, dir zu vertrauen und das möchte ich weiterhin tun. Es geht Jesus nicht primär darum, dass du ihn in seinem Handeln immer recht verstehst, sondern es liegt ihm daran, dass du ihn tiefer und besser erkennst und ihm vertraust. Jetzt gib mir noch 2 Minuten, um das Wort erkennen ein Stück weit deutlich zu machen. Weil nach dem biblischen Befund hat das Wort erkennen nicht nur den Gedanken, etwas verstandesmäßig zu verstehen. Also es geht nicht nur um die Ratio, es geht nicht nur um die Vernunft, es geht nicht nur um den Verstand, wenn es ums Erkennen geht. Sondern Erkennen ist biblisch gesehen ein Beziehungsbegriff. Das heißt, ich verstehe etwas von dem anderen, aber nicht ganz, aber ich bin von ihm so berührt, ich bin von ihm so angetan, auch durch die widerlichen Umstände, in die ich hineingeworfen bin, dass ich mich hingebungsvoll ihm anvertraue. Das kommt in diesem Satz der Jünger zum Vorschein, sie fielen vor Jesus nieder, weil sie ihn erkannten als Sohn Gottes. Nicht nur mit dem Kopf verstanden haben, sondern in diesen Widrigkeiten dieser Nacht berührt waren, angetan waren, ihr Herz mitgesprochen hat, nicht nur der Verstand. Und dann kommt es zu dieser Aussage, jetzt wissen wir, du bist wirklich der Sohn Gottes. Erkennen ist also mehr als nur vernunftmäßiges Erfassen. Es ist ein Beziehungsbegriff. Übrigens im Alten Testament, Adam erkannte Eva. Ist genau das, nicht? Adam erkannte Eva. Er hat es nicht nur mit dem Verstand wahrgenommen, der Adam, aha, da habe ich jetzt eine Frau als Gegenüber. Erkennen heißt es nicht nur mit dem Verstand wahrnehmen, da ist sie da, sondern von ihr berührt zu sein, von ihr angetan zu sein, von ihr erfüllt zu sein. Und erkennen meint dann mehr eben, als nur verstandesmäßig das wahrzunehmen. Spitz formuliert können wir sagen, du musst Gott nicht immer verstehen, aber du kannst ihn auch in den Unverständlichkeiten deines Lebens tiefer erkennen und vertrauen lernen. Glaubt ihr das? Dass man in den Zumutungen Gottes, in dem Unverständlichen des Lebens, dass man Gott da tiefer erkennen kann, auch wenn ich ihn nicht besser verstehen lerne. und trotzdem mehr Vertrauen lerne. Das ist genau die Geschichte hier. Und das ist das, was Jesus in unserem Leben hervorbringen möchte. Das ist ein Geheimnis des Glaubens. Ich erzähle euch ein kurzes Beispiel aus meinem Leben. Ich erzähle das erste, wo mir das deutlich wurde, dieses Geheimnis des Glaubens, dass man Gott in den Widrigkeiten des Lebens erkennen kann, ohne ihn schon richtig verstanden zu haben. Ich erzähle euch das Beispiel, wie ich zum Glauben kam, ganz kurz. Mit 21 hatte ich mein Leben an die Wand gefahren, die Gründe sind jetzt egal, aber es war eine Mischung aus Selbstverschulden und, wenn ich rückblicke, auch von Zumutungen Gottes, weil er mich liebt und mich zu sich bringen wollte. So. Ich habe einen Lebensarzt gebraucht. Wenn man das Leben an die Wand fährt, braucht man einen Arzt, einen Lebensarzt. Und dann lese ich im Alten Testament, ich bin der Herr, dein Arzt, sagt Gott zu Mose. Wisst ihr, ich habe von Jesus, von Gott, überhaupt nichts viel verstanden. Kreuz und Sünde, das war mir noch so weit weg. Ich habe einen Arzt gesucht. Und dieses Verslein zu lesen, ich bin der Herr, dein Arzt, da habe ich zum ersten Mal Gott erkannt. Nicht nur vom Verstand her, sondern vom Ergriffensein, vom Gefühl her, vom Erfülltsein. Und so hat meine Geschichte mit Gott angefangen. Ohne viel über Gott zu wissen. Ich habe Gott nicht groß verstanden, aber ich habe ihn ein Stück weit erkannt. Und so geht es dann weiter, kann es weitergehen im Glaubensleben, wenn dann Brüche kommen, wisst ihr? Jesus geht es darum, dass du aus diesen Zumutungen, die er in dein Leben hineinlässt, dass du ihn tiefer erkennen lernst, erkennen als Beziehungsbegriff und im Vertrauen an ihm wachsen tust. Es geht Jesus also primär nicht darum, dass wir ihn recht verstehen. Trotzdem wollen wir uns ausstrecken, Herr, ich möchte gern das besser verstehen, was hier los ist, wer du bist. Aber wie gesagt, es gibt eine tiefere Ebene, die Gott viel, viel wichtiger ist. Und die heißt Erkennen und Vertrauen. Ich will noch ein Beispiel nennen. Es ist genau das Geheimnis einer Partnerschaft oder einer Ehe. Da funktioniert das genauso. Schaut mal, welche Frau, wir haben mit Sicherheit sagen, dass sie ihren Mann richtig gut in allem versteht. Haben wir hier Frauen, die ihre Männer... Aha, ich habe hier eine Handmeldung, habe ich mir. Ja, wunderbar, wunderschön. Da freut sich der Felix von ganzem Herzen. Umgekehrt gefragt, welcher Mann hat jemals seine Partnerin wirklich schon verstanden und durchschaut? Also positiv durchschaut. Gibt es hier Männer, die sich hier... Uwe, wunderbar. Deine Frau, die Sarah, wird sich auch freuen von Herzen. Wunderschön. Aber im größten Falle, mit den meisten passiert es eben nicht. Man kann daran arbeiten, dass man sich besser versteht, keine Frage, das soll man auch tun. Aber trotzdem, auch wenn man sich nicht richtig oder ganz versteht oder richtig den anderen gut versteht oder wahrnimmt, was tun Mann und Frau oder Partner dennoch? Sie lieben sich, sie geben sich einander hin, sie tun sich Gutes. Sie begleiten einander, sie ehren einander, sie schlafen miteinander, sie teilen das Leben miteinander. Obwohl ich meine Frau doch nicht richtig verstehe und sie mich auch nicht richtig verstehe. Wisst ihr? Es ist ein Erkennen. Das ist tiefer, das geht tiefer, wie das nur Verstehen. Also arbeitet dran in eurer Ehe, dass ihr euch gut versteht, keine Frage. Aber vielleicht wäre es dran, Gott einfach mal zu bitten, Herr, in unserer Ehe muten wir uns einiges zu. Ich möchte meine Frau neu erkennen. Ich möchte meinen Mann neu erkennen. Neu von ihm berührt sein. Vielleicht neu entdecken, warum ich ihn vor 10, 20, 30 Jahren so geliebt habe, dass ich gesagt habe, wir schließen den Bund einer Ehe. Ich möchte ihn neu erkennen und nicht nur verstehen. Wäre das ein Gebet, was deiner Ehe, deiner Partnerschaft gut tun würde? Dann mach das und Gott, lass dich von Gott überraschen. Wie er deine Sichtweise, deine Gedanken, deine Empfindungen für deinen Partner verändern wird. Und es wird euch gut tun, dass Herzen wieder zueinander fliegen, wo sie sich voneinander gelöst haben. Ja, Geheimnis des Glaubens, Geheimnis der Partnerschaft, der Ehe. Man muss sich nicht in allem verstehen, übt euch darin, aber setzt vielmehr daran, dass ihr euch erkennt. Wie geht es dir mit diesem Bibelwort, das wir heute miteinander betrachtet haben? Ich möchte zu diesem Eingangssatz zurückkehren, wenn Jesus seinen Jüngern was zumutet. Unser Bibelwort gibt uns drei Antworten. Dann kommt öfters was zusammen, auch in deinem Leben. Wie geht es dir damit? vielleicht gerade heute Morgen. Ist das deine Situation? Es ist einiges zusammengekommen, wenn ich das jetzt gerade so recht bedenke. Überlege dir bitte, was dir von Jesus her oder aus diesem Wort Gottes her helfen könnte. Und versuch die Situation von einem guten Ende her vielleicht mal zu denken oder anzudenken. Es gibt ein Gebet, das mich fasziniert, schon seit Jahren von David in einer ausweglosen Situation. Ich gebe es manchmal immer wieder weiter, wenn Leute in Schwierigkeiten sind, wo David sagt, ich vertraue dem Allmächtigen, dass er meine Sache zu einem guten Ende führt. Wisst ihr, davon müssen wir überzeugt werden, dass am Ende Jesus immer ein gutes Ende hat, mit uns hat, immer zu einem guten Ende führt. Und wenn es erst in der Ewigkeit ist, bei ihm in der Herrlichkeit. Aber es kommt immer auf ein gutes Ende raus bei Jesus. Und der Weg dahin, der ist oft schwierig. Aber mal das reinzunehmen in die Zumutungen des Lebens und die Belastungen des Lebens, zu sagen, Herr, ich vertraue darauf, dass du daraus ein gutes Ende machst. Wie das sein wird, kann ich mir gar nicht vorstellen. Oder weiß ich nicht. Oder ich lasse auch mal meine Wünsche beiseite. Aber ich darf wissen, es wird ein gutes Ende, weil ich es mit einem guten Gott zu tun habe. Und das Zweite, er setzt uns gemeinsam in ein Glaubensboot. Geteiltes Leid ist halbes Leid. Fühlst du dich alleine unterwegs in den Zumutungen deines Lebens, dann möchte Gott dir heute Morgen eventuell sagen, such die Gemeinschaft mit Glaubenden. Such vielleicht Verbündete, Gebetsverbündete, Gesprächsverbündete. Such eine Zweierschaft, geh vielleicht in eine Kleingruppe. Wo kann ich jemanden finden, um das zu teilen? Und er hat ein klares Ziel vor Augen. Ich möchte euch ein Gebet mitgeben, das ist schon sehr, sehr alt, von Hedwig von Redern. Keiner kennt sie mehr, aber sie hat auch Schweres durchgemacht und sie hat ein Lied auch gedichtet und ich möchte euch den Weg, den Text weitergeben. Sehe ich das Ziel auch nicht, sie formuliert, weiß ich den Weg auch nicht. Vielleicht weißt du das Ziel nicht, das Jesus vor Augen hat, aber Jesus hat ein klares Ziel für dich vor Augen. Und weißt du das Ziel auch nicht, weiß ich den Weg auch nicht. Du weißt ihn wohl, das macht meine Seele still und friedevoll. Ist doch umsonst, dass ich mich sorgend müh, das ängstlich schlägt mein Herz, sei es spät, sei früh. Weiß ich den Weg, das Ziel auch nicht, du Herr, weißt es wohl. Das macht meine Seele still und friedevoll. Gott, der dich sieht, er segne dich mit seinem Wort heute Morgen. Und diesen Gott, der dich sieht, den wollen wir jetzt noch ein klein wenig weiter besehen in einem kleinen Videoclip.